So, guten Abend.
Oh, ich schaffe fast so.
Ich darf mal kurz. Guten Abend. Wie Sie sehen, ist Volker Friedrich erkrankt. Dann habe ich ja immer die große Ehre und das Glück, hier einspringen zu dürfen, um unsere Referenten kurz vorzustellen. Wir haben es heute zu tun mit Olga Mannheimer, einer Publizistin, Literaturkritikerin und Moderatorin. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass sie sich mit Texten und Literatur auskennt und auch mit der wir es heute zu tun haben, mit dieser Form von Literatur, nämlich mit den Märchen und den Helden, die darin vorkommen. Sie ist auch Lehrbeauftragte am Aufbaustudiengang für Buchwissenschaft an der Ludwigs-Maximilian-Universität in München. Studiert hat sie Romanistik, Slavistik und Komparatistik und ist Dolmetscherin und Übersetzerin. Ja, aber hat gearbeitet als Dolmetscherin und Übersetzerin in verschiedenen Sprachen, in welch?
Polnisch, Russisch, Französisch.
Also Polnisch, Russisch und Französisch, alles Sprachen, die mir doch ein wenig fremd blieben, auch das Französische. Und hat verschiedene Dinge herausgegeben im Zusammenhang mit Literatur und Zeitgeschichte. Jetzt warten wir noch, bis sich alle gesetzt haben und dann würde ich Olga Mannheimer bitten, ihren Vortrag zu halten. Wie immer gibt es am Anschluss die Möglichkeit, Fragen zu stellen und wir sind natürlich sehr gespannt, was bei Ihnen und euch angekommen ist und was an Fragen entstanden ist.
Vielen Dank. Es freut mich, dass Sie gekommen sind, obwohl das schon das dritte Mal ist, dass ich in Konstanz auftreten darf. Also zu dem heutigen Thema Helden in Märchen. Ich möchte davon ausgehen, dass die Menschen sich nicht einfach damit begnügen, vor sich hinzuleben, sondern das Bedürfnis haben, ihrem Leben einen Sinn abzugewinnen. Diesen Sinn versuchen sie auf verschiedene Weise zu greifen und als Deutungshilfe bauen sie sich politische, religiöse, soziale oder auch künstlerische Modelle. Nicht zuletzt deswegen wachsen wir alle mit Geschichten auf. Geschichten werden nicht nur durch Literatur vermittelt. Auch Gemälde, Kirchenfenster, Architektur, Werbeplakate, letztendlich alles, was sie um sich herum haben, erzählt eine Geschichte. Und dieses Erzählen dient nicht nur der Ablenkung, der Unterhaltung oder dem Befriedigen ästhetischer Bedürfnisse. Jede Geschichte, die wir aufnehmen, vermittelt uns ein Fragment der Weltdeutung, die das Leben sinnvoll erscheinen lässt. Das gilt natürlich ganz besonders für Märchen, die den Anspruch erheben, eine Lebensweisheit oder eine moralische Botschaft mit sich zu tragen. Märchen entführen uns in eine überschaubare und wundersame Welt, die kinderleicht zu verstehen ist. Ihre Symbolsprache, die fest konturierten Szenenmärchen und die einfachen Aussagen machen diese Märchen besonders eindringlich. Sie zeichnen ein besonders klares Weltbild, in dem eine feste Ordnung und eindeutige Regeln gelten. Diese Regeln werden nicht zuletzt in der Gestaltung und in den Erfahrungen der Heldenfigur vermittelt. Und aus diesem Grund habe ich als Thema für die Vermittlung von Werten in Literatur den Helden im Märchen gewählt. Dieser Vortrag geht der Frage nach, was einen Helden genau ausmacht und worin seine Rolle besteht. Ich werde mit der Heldenfunktion in traditionellen Zaubermärchen anfangen, um dann auf den Helden in modernen, durch Massenmedien verbreitete Märchen kommen. Dazwischen mute ich Ihnen auch einen Einblick in die Textanalyse zu, weil die literaturwissenschaftliche Textanalyse auch ein Instrument bietet, um herauszufinden, worauf es bei den Helden oder bei Leitfiguren im Allgemeinen, worauf es denn bei diesen Gestalten eigentlich ankommt. Was ich bei diesem Vortrag zeigen möchte, ist, dass die Helden nicht nur unsere Fantasie beeinflussen, sondern auch unsere Realitätswahrnehmung. Vielleicht noch eine Vorbemerkung. Wenn ich von Märchen spreche heute, dann meine ich ausschließlich die Volks- oder Zaubermärchen, die eine andere Gattung darstellen als Kunstmärchen. Also der große Unterschied ist, Volksmärchen sind anonym, Kunstmärchen haben einen Autor und meistens auch eine etwas kompliziertere Struktur. Also die Zaubermärchen wurden in der Regel in mündliche Überlieferung vermittelt. Das sind kurze, abgeschlossene Prosaerzählungen, die wunderbare, wundersame Begebenheiten zum Gegenstand haben. Diese meistens symbolisch aufgeladene Begebenheiten sind frei erfunden, das heißt, sie greifen nicht, wie es etwa die Sage tut, auf vorgefallene Ereignisse zurück. Die Tatsache, dass sich die Märchen von der Realität eindeutig abgrenzen, bedeutet nicht, dass sie zu der Realität kein Verhältnis haben. Auf dieses Verhältnis werde ich gleich zu sprechen kommen. Vorweg vielleicht postuliere ich, dass wer sich in der Realität zurechtfinden will, tut gut daran, sich auf Fiktionen, also auf Märchen im weitesten Sinne einzulassen. Und das ist kein Widerspruch. Also die Welt ist groß, komplex und schwer überschaubar, für die meisten von uns gar nicht zu fassen. Ein Weg, diese Welt anschaulicher, greifbarer und überschaulich zu machen, ist, sie in Kleinformat darzustellen, also Modelle davon anzufertigen. Ich werde von diesem Modell sprechen, weil es keine kontextfreie Helden gibt. Also man kann sich keinen Helden ohne sein Umfeld vorstellen. Und bevor wir uns die Welt, den Raum, in dem der Held überhaupt agiert, anschauen, erstmal zu der Frage, in welchem Verhältnis steht die Welt des Märchenhelden zu unserer realen Welt? Genauer gefragt, erstens, inwiefern spiegelt die Märchenwelt die reale Welt wider? Und zweitens, in welchem Maße nehmen sie darauf Einfluss? In einer Erzählung dargestellte Welt ist ein Modell, das die reale Welt abbildet. Sie wissen, also an der Technischen Hochschule, nehme ich an, haben Sie sich schon mit Modellbildung befasst. Sie wissen, was ein Modell überschaubar macht. Es ist nicht nur die Dimension, also das Kleinformatige, sondern auch die Bauart und die Endlichkeit. Also ein Modell ist immer begrenzt. Es hat einen Anfang und ein Ende, wie etwa denken Sie an ein Gemälde, das ist auch noch gerahmt, damit man klar die Grenzen des Modells erkennt. Also ein Modell setzt meistens auf Reduktion, auf Vereinfachung und auf Begrenzung. Das gilt, können Sie sich vorstellen, natürlich ein Globus ist das klassische Weltmodell. Ein bisschen komplexer, aber nach demselben Prinzip gebaut, ist ein künstlerischer Text, ein erzählender Text als Weltmodell. Dieses Modell, ein Text, ist nach bestimmten Regeln aus einer Vielzahl von Erzählelementen gebaut. Ich werde darauf noch eingehen. Zunächst zu der These, dass die darin abgebildeten Ereignisse, Charaktere oder Konflikte einen Aspekt der äußeren Welt abbilden. Ich muss dazu noch sagen, es ist nicht entscheidend für ein Modell, ob die darin vorkommenden Geschehnisse aus realistischen Elementen oder aus realitätsfremden, wundersamen Elementen bestehen. Jede Geschichte, also auch eine, in der wundersame Kräfte vorkamen, jede Geschichte ist ein aus Worten gebautes Weltmodell, das eine Aussage über die äußere Realität enthält. Juri Lotman, einer der bekanntesten Literaturwissenschaftler, ein Russe, der in den 60er Jahren die Grundlage für die moderne strukturalistische Textanalyse gelegt hat. Juri Lotman schreibt dazu, wenn eine Geschichte vom tragischen Schicksal des Helden erzählt, so berichtet sie vom tragischen Wesen der Welt. Deswegen ist ein gutes oder ein schlechtes Ende für uns so bedeutsam. Es bezeugt nicht nur den Abschluss irgendeines Sujets oder irgendeiner Geschichte, sondern es legt auch Zeugnis ab von der Konstruktion der Welt als solche. Die Art und Weise also, wie die äußere Welt in einer Erzählung gespiegelt wird, das heißt, welche Aspekte hervorgehoben, die tragischen oder die lustigen, die optimistischen oder die pessimistischen, also was hervorgehoben wird und ganz besonders natürlich, welche Heldentypus in einem Märchen vorkommt, und also in den Märchen einer bestimmten Periode vorherrscht, alle diese Elemente liefern Aufschlüsse über die damaligen gesellschaftlichen Verhältnisse. Sie verraten die Nöte, die Bedrängnisse, die Hoffnungen und auch die Konflikte der Menschen. Hier kommt der Symbolcharakter der Märchen zum Tragen. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel, also ein König in einem Märchen kann für jede Form der Obrigkeit stehen. Ein Bauernjunge kann das gesamte unterdrückte Volk repräsentieren. Drache kann, je nachdem wie man das anlegt oder deutet, kann alles Mögliche darstellen, etwa ein gefräßiges Steuersystem oder auch den harten, drückenden Frondienst. Märchensymbole spiegeln also durchaus reale Lebensbedingungen wider. Das ist das zum einen. Zum anderen geben sie auch Informationen über die herrschende Ideologie der Zeit. Bilder von Helden und von ihren Gegenspielern sagen etwas über die Gesinnung einer Periode und über die Gesellschaft dieser Zeit aus. Und jeder Text nimmt durch diese Art von Aussagen auch Position zu dem, was er darstellt. Also das ist zum Beispiel, kann eine Position die herrschende Ordnung bestätigen oder sie in Frage stellen, je nachdem, ob ein König sich als ungerecht erweist, gestürzt werden muss oder ob er sich als guter König und das aufbegehrende Volk in Form des Bauernjungen als der Böse dargestellt wird. Also das wäre dann ein sozialkritischer oder ordnungsbestätigender Text. Diese Positionsnahme, ob kritisch oder bejahend, bedeutet, dass jede Geschichte durch die Position, die sie annimmt, auch Einfluss auf die Realität nimmt. Also hier kommen wir zum zweiten Punkt. Die äußere Welt wird im Märchen gespiegelt einerseits und durch die Spiegelung entsteht auch die Einflussnahme. Es ist nämlich so, dass wenn also zu der Einflussnahme, man weiß längst, dass wenn man mit konkreten Gestalten Menschen leichter erreichen kann als mit abstrakten Wertbegriffen. Und deswegen packt man diese Wertbegriffe am besten in eine schillernde Heldenfigur ein. Also jetzt noch zum Begriff des Helden. Es gibt zwei Bedeutungen für dieses Wort. Eine neutrale Bedeutung ist, Held ist auch eine Hauptfigur in einem Text. Also dafür wäre das Synonym ein Protagonist. Und ein Protagonist muss nicht unbedingt ein Held im zweiten Sinne des Wortes sein. Also klassischer Held ist jemand, der besondere Eigenschaften hat, zu besonderen Taten fähig ist, Taten, die andere nicht vollbringen können, der auch etwas Erstrebenswertes verkörpert. Und wir reden heute von dem Helden in diesem zweiten Sinn des Wortes, als eine herausragende Person. Das herausragendste Kennzeichen eines Helden ist, dass er meistens siegt. Also in Zaubermärchen siegen die Helden. Und warum siegen sie? Sie siegen einfach, weil sie das Richtige tun. Dadurch können sie am besten vermitteln, was richtig oder falsch ist. Das, was ein Held macht, ist automatisch das Richtige im Märchen. Auf diese Weise machen sie uns den Unterschied zwischen richtig oder falsch, gut oder böse deutlich. Und somit werden sie zu Vorbildern und Wegweisern. Deswegen sollte man sich auch die Helden, die man sich selber gibt, sorgfältig aussuchen. Es kann nämlich passieren, dass sie irgendwann feststellen, sie haben den falschen Helden gewählt und sind deswegen auch in die falsche Richtung gegangen. Also durch die Helden, die sich als Vorbilder, also als Richtungsweiser geben, nimmt eine Geschichte Einfluss auf unseres Verhalten und dadurch auch auf die reale Verhältnisse. Denn wir, die realen Figuren des Lebens, bestimmen auch über die Verhältnisse, in denen wir leben. Dieser Einfluss, also wie sieht das genau aus? Dieser Einfluss, den die Helden durch uns auf die reale Welt bewirken, dieser Einfluss vollzieht sich auf der Ebene der Identifikation mit der Heldenfigur. Identifikation bei Kindern, aber nicht nur bei Kindern, die Identifikation gehört zum Entwicklungsprozess einer Person. Das ist eine der gängigen Lernmethoden, um Kindern etwas zu vermitteln. Sich mit jemandem zu identifizieren bedeutet den Wunsch, seine Eigenschaften zu übernehmen und sein Verhalten nachzumachen. Eine der besten Leistungsmotivationen. Helden dienen also nicht nur der Unterhaltung. Als Identifikationsmodelle sind sie ein Instrument, um Denkmuster und um das Sozialverhalten zu lenken. Deswegen kann man Helden meistens auch als Leitfiguren bezeichnen. Und darin liegt auch die didaktische Aufgabe einer Geschichte. Ich habe vorher gesagt, Geschichten dienen nicht nur der Unterhaltung, sondern sie haben auch andere Zwecke. Einer der wichtigsten Zwecke der Märchen ist natürlich das Didaktische. Indem sie die Welt deutet, sagt eine Geschichte, eine Märchengeschichte, was richtig und was falsch ist. Mit anderen Worten, Leitfiguren sind meistens ideologisch besetzt. Und die Ideologien, das ist eine Erfahrung, die wir aus dem 20. Jahrhundert gezogen haben. Ideologien sollte man mit Vorsicht begegnen, jedenfalls ihre Gültigkeit prüfen. Und darin liegt auch das Dilemma der didaktischen Funktion eines Textes. Weil einerseits ist es wichtig, Werte zu vermitteln, ohne Wertebildung keine individuelle oder soziale Entfaltung. Aber nicht alles, was als Wert deklariert wird, ist auch wirklich ein übernehmenswertes Gut. Um ein extremes Beispiel zu nehmen, jetzt mal nicht aus der Märchenwelt, aber es hat auch was mit Märchen zu tun, ein extremes Beispiel für eine totalitäre Ideologie wäre der in Russland noch immer sehr bekannte Fall eines gewissen Pavlik Morozovs. In meiner Generation ist dieser Name jedem bekannt. Ich weiß nicht, ob russische Kinder ihn wahrscheinlich weniger kennen, es sei denn, sie kommen aus sehr gebildeten Elternhäusern. Pavlik Morozov, der Held im sowjetischen Russland, in stalinistischen Zeiten, Pavlik Morozov wurde berühmt dadurch, dass er seine Eltern, seinen Vater genauer gesagt, seinen Vater beim NKWD denunziert hat. Das NKWD war das Pendant zu der Gestapo, also so eine Art Geheimdienst, vergleichbar mit der Stasi, noch ein bisschen strenger und grausamer. Und dieser Junge, der seinen Vater denunziert, wurde zu der offiziellen Heldengestalt der Sowjetunion, denn die offizielle Ideologie dieser Zeit war das absolute Staatsgehorsamkeit. Das heißt, es war wichtiger, sich an Sozialismus oder Kommunismus zu beteiligen, und dafür musste man auch bereit sein, die familiären Bindungen und private Gefühle zurückzustellen. Also Pavlik Morozov bekam Denkmäler, wurde besungen, es wurden Geschichten über ihn geschrieben, verfilmt, Opern wurden zu seinen Ehren gemacht, und also ein Denunziant als Vorbild der Kinder. Warum ich diese Geschichte erwähne, weil sie es natürlich besonders deutlich macht, wie wichtig das ist, dass man erstens die Verhaltenslenkung, die Heldenfiguren vollziehen, durchschaut und dass man sich auch wirklich darüber Gedanken macht, ob das, was ein Held verkörpert, ob man das auch wirklich übernehmen will. Also ob diese klare Anteilung, die die Helden machen, was gut und was böse ist, muss man immer in Frage stellen können. Es gibt nämlich keine absolute Gültigkeit dafür, was gut oder schlecht ist. Diese Erkenntnis zu wissen, der in einem Text vermittelte Wert ist nicht unbedingt der absolut gültige Wert, diese Erkenntnis setzt eine gewisse Distanznahme voraus. Es ist, und eine Form Abstand zu nehmen, sich also eine Geschichte als Konstrukt anzusehen, ist die Textanalyse. Und dazu möchte ich jetzt kommen. Das bedeutet, hier endet jetzt der vergnügliche Teil des Abends. Jetzt wird es anstrengend. Also die Märchenforschung liefert eine Vielzahl erzähltheoretischer Ansätze, um Heldenfiguren zu definieren. Diese Theorien sind nicht übereinstimmend. Ich werde Ihnen aber nicht die ganze wissenschaftliche Polemik hier aufrollen. Ich möchte nur zwei Methoden vorstellen als Beispiel dafür, was Textanalyse leisten kann. Wenn das für Sie nicht verständlich ist, wenn Sie das Gefühl haben, das geht irgendwie zu schnell oder irgendetwas ist überhaupt nicht greifbar, dann bitte ich Sie darum, sich zu melden, zu sagen, nochmal, das habe ich nicht verstanden oder das kann mich nicht überzeugen. Wenn Sie es nicht tun, sind Sie selber schuld. Also, zunächst zum Thema der Held und der Raum, in dem er agiert, sein Umfeld. Wir haben gesagt, dass dieses Umfeld beim Aufbau eine Heldenfigur eine wichtige Rolle spielt. Und um das zu zeigen, möchte ich auf die Raumanalyse des bereits erwähnten Juri Lotman zurückgreifen, weil diese Raumanalyse auch eine der wesentlichen Grundlagen für den Strukturalismus war. Nach Lotman ist die Welt eines Märchens meistens ein einfach strukturierter Raum. Also es ist ein Raum, vielleicht könnte ich das skizzieren.
Ein Modell ist überschaubar begrenzt und hat meistens ein kleines Format. Also jetzt stellen Sie sich vor, das ist die Welt des Märchens. Ich kann schrecklich zeichnen, aber Sie merken, dass hier ist ein Schloss. Stellen Sie sich hier ein Schloss und neben von einem wunderbaren Garten. Und hier ist der Wald.
Zurück, jetzt gehe ich zum Mikrofon. Also das wäre zum Beispiel die Welt eines Märchens. Im Schloss wohnt der König, im Wald ein Ungeheuer. Meistens ist dieser eine Raum, der die Welt des Märchens ausmacht, in zwei verschiedene Raumfelder unterteilt. Die Welt des Schlosses und der Wald, das kann alles Mögliche sein. Also eine gängige Opposition in Märchen ist etwa Stadt und Land. Oder Wald und Haus, Dorf und Schloss, was Ihnen auch einfällt, als aus der realen Welt wird dort auch oft dargestellt. Wichtig ist, dass in diesen zwei Teilfeldern, in diesen zwei Feldern herrschen unterschiedliche Verhältnisse. Das heißt zum Beispiel, wenn das Schloss für das Prinzip Edelmut, Ordnung, Verlässlichkeit steht, dann steht der Wald für Unordnung, Chaos, Unzuverlässigkeit. Ein Hausbeispiel repräsentiert sehr oft in Märchen den Ort der Sicherheit, der Geborgenheit, der Wärme. Wenn man aus dem Haus geht und in einen anderen Feldbereich gerät, kommt man in das Feld, in dem Unsicherheit, Kälte, Grausamkeit, Unzuverlässigkeit herrschen. Meistens ist das auch durch die Figuren gekennzeichnet. Also im Schloss wohnen Edelleute, eine schöne Prinzessin, tapfere Ritter, im Wald Ungeheuer, Trolle, Riesen, Hexen, vielleicht auch Literaturwissenschaftler. Jedenfalls Figuren, die etwas Bedrohliches oder Unangenehmes an sich haben. Ein solches Weltmodell, wie der Raum des Märchens, vermittelt ein ganz klares Ordnungsprinzip. In einem Teil ist das Gute, im anderen das Böse. Und um diese abstrakte Kategorien deutlicher, greifbarer zu machen, bedient man sich in der Literatur sehr gern räumlicher Begriffe. Das heißt, Gegensatzpaare wie etwa hoch, niedrig, offen, geschlossen, nah, fern, das sind alles räumliche Begriffe. Diese Begriffe bekommen eine andere Bedeutung. Sie stehen zum Beispiel für wertvoll, wertlos, also hoch, wertvoll, niedrig, wertlos. Nah, fern kann dann stehen für eigen oder fremd. Geschlossen, offen steht dann für gefahrlos, gefahrvoll. Geschlossen, gefahrlos, genau. Ja, Das heißt, die räumliche Aufteilung in der Märchenwelt entspricht einer Bedeutungsaufteilung. Diese Welt ist in zwei Bedeutungsbereiche eingeteilt. Und jede Bedeutung ist natürlich mit einem klaren Wert verknüpft. Das wird durch die Ortslage oder durch die Beschaffenheit des Raumes besonders kennzeichnet. Die Ortslage ist zum Beispiel die erhöhte Position des Schlosses. Wobei der Hoch steht nicht immer für gut. Ja? Also es kann unterschiedlich aufgeladen sein. Übrigens diese Aufladung mit einer Bedeutung nennt man in der Literaturwissenschaft Semantisierung. Also ich habe Ihnen den Begriff Semantik hier, nein, vielleicht mussten wir nicht auf diesen Begriff eingehen, also Semantisierung ist der Fachbegriff für die Aufladung eines Zeichens mit einem besonderen Sinn oder mit einer Bedeutung. Also die Position eines Schlosses kann eine positive oder eine negative Bedeutung haben. Denken Sie an den Turm in Rapunzel zum Beispiel. Der hohe Turm steht natürlich für hochgeschlossen, unnahbar, ist in diesem Fall etwas Negatives. Aus diesem hohen Turm muss Rapunzel dann befreit werden. Diese Teilbereiche stehen nicht nur sind räumlich gekennzeichnet, um andere Dinge darzustellen. Die Bereiche, die sie darstellen, sind Bereiche des, also grob gesagt, des Guten oder des Bösen, das kann bedeuten des Lebendigen oder des Toten, des Begehrenswerten oder des Abstoßenden. Wichtig ist für diesen künstlerischen Raum des Märchens, dass zwischen diesen Bereichen eine klare Grenze gezogen wird. Die Grenze, sehen Sie auch auf dem Bild, das kann ein Fluss sein, ein Zaun, ein Berg, ein Abgrund, was auch immer. Sehr oft wird in Märchen, weil das wirklich einfache Geschichten sind, sehr oft wird in Märchen die Grenze zwischen zwei Bedeutungsbereichen, also der Bereich des Guten und des Schlechten, diese Grenze wird sehr oft durch etwas Konkretes, topografisch, also markiert. Dazu vielleicht ein Zitat. Ich hoffe, dass ich das auch habe. Ich habe Ihnen ein Beispiel für eine solche Grenzmarkierung, und zwar aus dem Märchen Dornröschen. Kennt hier jemand dieses Märchen Dornröschen? Hat jemand Lust, es uns vielleicht kurz zu erzählen? Ich wäre dankbar dafür, wenn ich nicht die ganze Zeit reden muss. Traut sich jemand das in wenigen Minuten, nur den Anfang? Mir genügt schon der Anfang. Haben Sie vielleicht Lust, zu erzählen? Sie sehen ja selber ein bisschen wie eine Märchenfigur aus. Erinnern Sie sich an Dornröschen? Es gibt einige Versionen. Also ich halte mich jetzt in dem Fall an die klassische Grimmsche Version. Aber es ist interessant, woran Sie sich erinnern. Sie wissen, die Vorträge dienen natürlich nicht nur Ihrer Unterhaltung und Bildung, sondern auch meiner. Und ich möchte bei der Gelegenheit gerne prüfen, welche Bedeutung Märchen heute noch haben. Will das jemand ergänzen? Ja, gerne.
Also bei der Geburt des Kindes waren 12 Teller vorhanden.
Genau. Ja, 15. nach Grimm, aber es ist nicht wichtig. Also diese Sachen sind absolut nebensächlich. Sie haben das Wesentliche sehr gut zusammengefasst. Der über Dornröschen verhängte Fluch, dass sie an ihrem 15. Geburtstag sich eine Spindel stechen wird und sterben soll. Und dieser Fluch würde dann durch die 12. Fee, die noch nicht ihre Gabe abgegeben hatte, durch die 12. Fee würde das abgemildert. Sie sagte, es wird Sie wird nicht sterben, sondern in einem tiefen Schlaf fallen, der 100 Jahre andauern wird. So kommt es dann auch am 15. Punkt, am Tag ihres 15. Geburtstags, verlassen der König und die Königin das Schloss. Das Mädchen läuft ihn, wie sie sich gut erinnerten, in den Turm hinauf und im letzten Stübchen findet sie eine alte Frau, die eine Spindel hat. Das Mädchen hat nie eine Spindel gesehen, der König hatte vorsorglich alle Spindeln aus dem Schloss entfernen lassen. Aber die Logik des Märchens will natürlich, dass sich ein Fluch auch erfüllt. Sie steht sich und verfällt in einem tiefen Schlaf. Jetzt. Und das ganze Schloss mit ihr, genau, der König, die Königin, der Koch und der Küchenjunge, den er gerade aufweiden wollte, der Hund, also alles um sie herum fällt in einem tiefen Schlaf. Jetzt zu der Grenze. Rings um das Schloss aber begann eine Dornhecke, also das Einzige, was nicht schläft, ist die Vegetation hier, begann eine Dornenhecke zu wachsen, die jedes Jahr höher ward und endlich das ganze Schloss umzog, und darüber hinaus wuchs, dass es gar nicht mehr davon zu sehen war, selbst nicht die Pfanne auf dem Dach. Es ging aber die Sage in dem Land von dem schönen schlafenden Dornröschen, denn so war die Königstochter genannt, also dass von Zeit zu Zeit Königssöhne kamen und durch die Hecke in das Schloss dringen wollten. Es war ihnen aber nicht möglich, denn die Dornen, als hätten sie Hände, hielten fest zusammen und die Jünglinge blieben darin hängen, konnten sie nicht wieder losmachen und starben eines jämmerlichen Todes. So viel zu der Grenze. Warum sterben denn so viele Jünglinge, die zu Dornröschen kommen wollen? Sie sterben, damit der Text zeigen kann, dass die Grenze, die die Dornenhecke markiert, unüberwindbar ist. Alle, die kommen, müssen sterben. Eigentlich nicht alle. Einem gelingt es, über diese Grenze zu kommen. Und dem es gelingt, das ist natürlich der Held. Der Held aus Dornröschen ist übrigens mein Lieblingsheld. Passt jetzt nicht an dieser Stelle, aber vielleicht komme ich noch dazu, Ihnen zu erklären, warum er einer meiner Lieblingshelden in Märchen ist. Also jedenfalls gibt es jemand, für den sich diese Grenze als überwindbar erweist. Das ist der Held, der dann kommt, die Hecke tut sich auf, er befreit Dornröschen aus dem Schlaf. Ich gehe jetzt nicht länger auf die Grenze ein. Ich habe vorher gesagt, sie muss nicht immer räumliche Natur sein. Es gibt natürlich auch eine Grenze zwischen Leben und Tod, die wird durch verschiedene Symbole markiert, aber aus Zeitgründen werde ich das jetzt hier nicht ausführen. Nur ganz kurz, also die verschiedenen Bedeutungsräume, die zwei unterschiedlichen Felder in dem Raum eines Märchens sind zum Beispiel Armut, Reichtum, Notlage, Sicherheit oder auch ungeliebt sein oder geliebt sein. Das sind die wesentlichen Bereiche in Märchen. Wie auch immer diese Bereiche besetzt sind, eins ist immer klar, die Märchenwelt hat eine ganz eindeutige Struktur. Da ist das eine, dort das andere. Meistens hier das Gute, dort das Böse. Und das gilt nicht nur für den Raum. Diese eindeutige Einteilung gilt natürlich auch für die Figuren eines Märchens. Die sind ebenso klar in gute und böse Figuren eingeteilt. Die Figuren, die eine semantische Grenze, also eine Grenze, die zwei verschiedene Felder, Bedeutungsfelder teilt, Figur, die diese semantische Grenze überschreiten kann, verfügt über klassische Tugenden. Und deswegen besteht sie auch die Prüfungen, die ihr auferlegt werden. In einem Märchen gibt es ja auch immer irgendwelche Prüfungen, also normalerweise nicht immer, aber oft diese Prüfungen beweisen die Tugendhaftigkeit des Helden und das macht ihn überhaupt fähig, am Ende über das Böse zu siegen. Auf diese Weise, indem sie das Gute von Böse klar trennen und verdeutlichen, was gut und was böse ist, dienen die Erfahrung eines Helden der Bildung, Verfestigung und Vermittlung von Wertbegriffe, wie richtig oder falsch. Also diese Art von Wertvermittlung, die man auch ganz einfach moralische Botschaft nennen könnte, ist in den meisten Grimmschen Märchen zu finden und sie entspricht weitgehend der christlichen Moral. Diese Moral lässt sich in einer sehr einfachen Formel zusammenfassen und das ist: sei tugendhaft, tu das Gute. Sie sagt aber, das habe ich schon vorher gesagt, das ist noch keine Aussage darüber, was das Gute, worin das Gute genau besteht. Also, die Tugendhaftigkeit ist das absolute Kennzeichen eines Märchenhelden. Genauer genommen, sie ist die Summe aller seiner Eigenschaften, die er auf dem Weg zum Glück unter Beweis stellen muss. Der Held in Dornröschen ist mutig. Mehr erfährt man eigentlich nicht von ihm. Und das macht ihn so besonders interessant. Das genügt. Mehr muss er nicht haben. Er hat genug Mut, um diese Hecke zu durchbrechen. Andere Figuren haben meistens ein gutes Herz, sie zeigen Treue, Fleiß, Entschlossenheit. Und das steht natürlich dann im Gegensatz zu den bösen Figuren, die verräterisch, untreu, selbstsüchtig sind und Ähnliches. Die Lehre ist ganz einfach: die Guten werden belohnt, die Bösen bestraft. Und so einfach wie diese Lehre ist auch das erzählerische Schema des Märchens. Dieses Schema ist also: der Held muss eine oder mehrere Prüfungen bestehen, was seine Tapferheit und andere Tugend beweist, und dann siegt er, indem er über das Böse triumphiert. Meistens heiratet er dann auch noch die befreite Prinzessin und wird selbst zum König. Und damit ist das Märchen aus. Denn danach fängt das Familienleben an und das hat ja bekanntlich wenig mit einer Märchenwelt zu tun. Familienleben oder harte Regierungsgeschäfte, was auch immer der Held dann auf sich nehmen muss. Dieses einfache Schema hat strukturalistischen Literaturforschern besonders viel Freude bereitet und sie zu einer Menge erzähltheoretischer Modelle inspiriert. Wie auch die Wertbegriffe, keine dieser Theorien kann absolute Gültigkeit beanspruchen. Jetzt komme ich zum zweiten erzähltheoretischen Ansatz, also ich greife jetzt nur noch einen auf, und das ist das Funktionsmodell des russischen Folkloreforschers Wladimir Prop. Prop hat 1928 eine bis heute gelesene und den Studenten, literaturwissenschaftlichen Studenten, vorgelegte Studie geschrieben. Der Titel ist Morphologie des Märchens. Und diese Studie liefert ein völlig neues Modell zu Märchenerforschung. Das Neue daran: Prop wählt einen Ansatz, der sich von allen anderen Forschungsmodellen abgrenzt, indem er sich nicht die Inhalte, sondern die strukturellen Aufbauprinzipien des Märchens anschaut. Also die betrachtet er als wesentlich. Ich habe vorher gesagt, dass ein Text, ein erzählender Text, ist ein künstlerisches Modell, das nach bestimmten Regeln aus bestimmten Erzählelementen gebaut ist. Und genau auf diese Elemente und auf diese Regeln, das heißt die Regel, nach welchem Zusammenstellungsprinzip werden diese Erzählelemente kombiniert, in anderen Worten das Konstruktionsprinzip eines Märchens, interessiert Prop ausschließlich. Also er betrachtet die Inhalte als erstmal zweirangig. Erzählelemente und ihre Regeln bedeutet für ihn all das, was die Handlung vorantreibt. Als Beispiel: wie kommt die Handlung eines Märchens voran? Entstehung einer Bedrohung, Erfüllung einer schwierigen Aufgabe, das kann jede Art von Prüfung sein, Kampf gegen die Bedrohung, Rettung des Helden. Prop stellt dann fest, dass in dem von ihm, er hat also eine große Sammlung russischer Märchen untersucht, und er stellt fest, dass alle in diese Märchensammlung, die ungefähr dem Grimm entsprechen würde. Das ist so das russische Kanon für Märchen. Alle diese Märchen, alles was darin vorkommt, lässt sich auf 31 Funktionen reduzieren. So, aus Zeitgründen wieder, später haben wir, ja, werde ich jetzt nicht diese Funktion aufzählen, wenn Sie mir nicht glauben. Aber damit wir ein bisschen Zeit sparen, alles, was in Märchen vorkommt, jede Aktion, eine Figur kann auf 31 Handlungsfunktionen reduziert werden. Als Beispiel, der körperliche Kampf, der Kampf des Helden mit einem Drachen oder das Kartenspiel des Helden mit dem Teufel. Das ist alles ein und dieselbe Funktion, nämlich Held und Gegenspieler treten in direkten Zweikampf. Die Entführung einer Prinzessin, das kann eigentlich jede Form von Verschwinden ersetzen. Das kann die Verzauberung sein. Bei Dornröschen wäre das der Stich in den Finger. Also alles, was eines geliebtes Wesen aus dem Kreis seine Lieben entreißt. Die Tötung eines Bruders, all das eine Funktion. Die Erlösung aus dem Schlaf in Dornröschen, aus dem Turm bei Rapunzel, all das eine Funktion, das Aufheben des Bands, eine Funktion, Befreiung der Prinzessin. Was heißt das? Das heißt das, was auch immer ein Held im Märchen vollbringt, wie großartig seine Taten auch sein mögen, alles lässt sich auf 31 Funktionen zurückführen. Diese 31 Funktionen sind umstritten natürlich, weil es gibt andere Literaturwissenschaftler, die gesagt haben, ja, aber es gibt vielleicht noch eine 32. oder 33. Darauf kommt es nicht an. Was unbestritten bleibt, ist, dass der Handlungsrahmen eines Helden äußerst begrenzt ist. Er kann zwar die semantische Grenze zwischen zwei Raumfeldern, also Raum des Guten, der Schloss und des Bösen im Wald, er kann vielleicht diese Grenze überwinden, aber über die Grenze des Handlungsrahmens kommt er nicht hinweg. Er ist in einem starren Schema gefangen. Dasselbe Prinzip wie für die Handlungsfunktionen wendet Prob dann auf die Figuren an, die er wieder in Bezug auf die Handlung, was treibt die Handlung voran, also werden alle Figuren unter dem Aspekt der als Handlungsträger betrachtet. Und die hat er alle in bestimmten Typen von Handlungsrollen klassifiziert. Dafür brauchen wir keine Aufstellung. Es sind nämlich nur 7. Er stellt fest, in alle Figuren, die in Hunderten von Märchen vorkommen, lassen sich auf einen von 7 Grundtypen zurückführen. Und zwar Held, Gegenspieler, falscher Held. Falscher Held ist zum Beispiel, wenn jemand den Drachen getötet hat, meistens steckt er die Zunge noch ein oder die Augen oder irgendetwas, dann will aber ein anderer an seiner Stelle die Prinzessin heiraten, das ist der falsche Held. Schenker, also jemand, der das Zaubermittel einem Helden gibt. Helfer, kann oft dieselbe Person sein, also Held, Gegenspieler, falscher Held, Schenker, Helfer. Aussender des Helden, also derjenige, der ihn wegschickt. Und natürlich das Opfer und seine Verwandten, die Königstochter und der König, aber vielleicht auch einfach eine Schwester und ihr Bruder, alles Opfer von Bösewichten. Was ist eigentlich an dieser Theorie so interessant, dass ich sie Ihnen jetzt in dieser Ausführlichkeit zumute? Probst Analysemodell hat gezeigt, dass Märchen konstante und variable Elemente haben. Die konstanten Märchenelemente sind die Handlungsfunktionen und die Handlungsrollen. Diese Handlungsfunktionen müssen übrigens nicht in vollständiger Zahl vorkommen. Meistens kommen sie, also es kommen selten 31 wirklich vor, aber sie kommen immer in einer bestimmten Reihenfolge. Also erst zieht der Held irgendwie in die Ferne, dann besteht er eine Prüfung, dann siegt er und erst dann kann er die Königstochter heiraten. Diese Reihenfolge kann nicht variiert werden. Okay, wenn das die Konstanten sind, dann was sind die variablen Elemente? Die variablen Elemente sind ganz einfach die konkreten Aktionen und die konkreten Gestalten. Diese Handlungsrollen können nämlich beliebig besetzt werden. In Märchen kommt es nicht auf die konkrete Gestalt an, sie ist ohne weiteres austauschbar. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel als Märchenmotiv haben, Drache entführt Königstochter und sie wird von einem Prinzen befreit, so kann der Drache genauso gut eine Hexe oder ein Riese oder ein Zwerg sein. Die entführte Tochter kann genauso gut ein verzauberter Bruder oder jedes andere geliebte Wesen. Der König kann jeder andere Vater oder Verwandte sein. Die Entführung eine beliebige Form des Verschwindens. Und der Befreier, der Held, kann genauso gut ein Prinz sein oder ein Bauernjunge oder ein Schneider oder wer auch immer. Also wichtig ist nicht die konkrete Gestalt, sondern nur die Funktion für den Gang der Handlung. Das bedeutet, dass wer auch immer den Helden verkörpert, der Leser hat immer dieselbe Erwartung daran, was weiter passieren wird. Propps Theorie hat die Grundlage für weitere erzähltheoretische Modelle geliefert, die werde ich Ihnen jetzt nicht alle zumuten. Ich möchte mich auf diese eine Schlussfolgerung beschränken, und zwar die Austauschbarkeit des Helden. Also die Tatsache, dass eine konkrete Gestalt nebensächlich ist. Jeder andere Held könnte dieselbe Funktion genauso gut erfüllen. Denn nur auf diese Funktion kommt es an. Jetzt kehre ich nochmal kurz zu Dornröschen. Schauen Sie sich mal an, wie hier der Held, der Auftritt des Helden in Dornröschen. Nach langen, langen Jahren kam wieder einmal ein Königssohn in das Land und hörte, wie ein alter Mann von der Dornhecke erzählt. Es sollte ein Schloss dahinter stehen, in welchem eine wunderschöne Königstochter, Dornröschen genannt, schon seit 100 Jahren schliefe. Und mit ihr schliefe der König und die Königin und der ganze Hofstaat. Er wusste auch von seinem Großvater, dass schon viele Königssöhne gekommen waren und versucht hätten, durch die Dornhecke zu dringen. Aber sie wären darin hängen geblieben und eines traurigen Todes gestorben. Ist wieder die Grenze markiert, also man erinnert daran. Da sprach der Jüngling: Ich fürchte mich nicht, ich will hinaus und das schöne Dornröschen sehen. Der gute Alte mochte ihm abraten, wie er wollte, er hörte nicht auf seine Worte. Nun waren aber gerade die 100 Jahre verflossen und der Tag war gekommen, wo Dornröschen wieder erwachen sollte. Als der Königssohn sich der Dornhecke näherte, waren es lauter große, schöne Blumen, die taten sich von selbst auseinander und ließen ihn unbeschädigt hindurch. Und hinter ihm taten sie sich wieder als eine Hecke zusammen. So kommt der Held rein. Er hat nicht mal einen Namen. Alles, was wir wissen, ist, er geht dadurch. Und mehr brauchen wir nicht zu wissen. Das genügt für einen Helden. Und dann kommt er rauf in das letzte Stübchen im Turm. Und seine ganze Leistung besteht eigentlich nur darin, dass er die Prinzessin küsst. Also, na, wenn sie wirklich so schön sein sollte, wie das im Märchen heißt, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich eine so enorme Leistung war. Also er kommt durch die Hecke, wie das Messer in die weiche Butter durch, küsst die Prinzessin und schon ist er ein Held. Schöner kann man es nicht zeigen, dass es wirklich nicht drauf ankommt. Und wir erfahren nicht mal seinen Namen. Es spielt keine Rolle. Es kommt nämlich nicht drauf an, wer der Held ist und wie genau er vorgeht. Es genügt, dass er seine Rolle erfüllt. Ja, und jetzt denken Sie sich vielleicht, naja, das ist ja alles schön und gut, sehr interessant, aber was hat es eigentlich mit mir und mit meiner Realität zu tun? Es ist ja interessant, was mit der Realität zu tun. Vielleicht denken Sie sich, ich höre mir ja schon längst keine Märchen an. Was geht mich der ganze Handlungsträger, Handlungsfunktion, Hokuspokus an? Ich könnte mir ja vielleicht heute Abend lieber im Fernsehen die Sportschau anschauen. Übrigens, heute läuft Märchenhof. Könnte man sich auch gut anschauen, natürlich, statt sich Vorträge anzuhören. Nun, was hat es mit Ihnen zu tun, das Ganze? Wir gehen davon aus, dass Märchen eine der elementaren Formen des Geschichtenerzählers darstellen. Und diese Formen kommen auch in den Fernsehserien vor und gewissermaßen auch in der Sportschau, die sich zwar als Realitätsbericht ausgeben, aber durchaus etwas mit Märchen zu tun haben. In allen diesen erzählenden Formen in den Massenmedien ist auch der funktionale Wert der Heldenfigur zu erkennen. Also der funktionale Wert bedeutet, es reicht, dass er seine Funktion erfüllt. Mehr muss er nicht machen und auch nicht sein. Er muss nur der Held sein. Und nicht nur in Märchen gilt, dass Leitfiguren, literarisch oder fiktive, also es gilt allgemein für Leitfiguren, ihren Heldenstatus diesem funktionalen Nutzwert verdanken. Also der Tatsache, dass sie einfach nur ihren Job als Held machen. Das gilt für Vorabendserien, heute war Verbotene Liebe und Unter uns und Marienhof, genau. Wenn Sie sich das mal anschauen unter diesem Gesichtspunkt, dann werden Sie feststellen, dass alles, was darin vorkommt, sich auch auf einige Grundfunktionen reduzieren lässt. Verfolgung, Kampf, Entlarvung des Bösewichts, Bestrafung des Bösen, Befreiung und Belohnung des Guten. Und das überspringe ich jetzt. Ich erspare Ihnen einen Teil. Ich möchte jetzt zu dem modernen Helden in den Massenmedien kommen. Ihre Eigenschaften des modernen Helden kann man genau wie die des Zaubermädchenhelden in ein Wort zusammenfassen. Das ist eine extreme Leistungsfähigkeit. Das, was den Helden über die Grenze des semantischen Raumes versetzt, ist eine Leistungsfähigkeit. Das gilt auch für moderne Helden in den Massenmedien. Und die sind heute besonders gut vertreten. Und damit komme ich zum letzten Teil des Vortrags, zu einer weniger literarischen, dafür aber zeitgenössischen Form des Märchen und auch zu der Frage nach dem Nutzwert dieses Vortrags für Zuhörer, die den Abend lieber mit dem Weißbierwaldi als mit dem Märchenonkel verbringen. Wissen Sie, wer Weißbierwaldi ist hier? Also in Bayern ist es ein sehr bekannter Sportreporter, Waldemar Hartmann genannt, einer der bekanntesten Sportreporter. Naja, gut, der Märchenonkel hat ja sowieso schon ausgedient. Er gehört, wie Sie bestimmt wissen, einer aussterbenden Gattung an. Heute werden Märchen nicht mehr am Ofen nacherzählt. Sie werden vielmehr von den Massenmedien produziert und weltweit verbreitet. Und auch wenn sich die Vermittlungsformen, also durch Fernsehen etwa, und die konkreten Inhalte, Marienhof ist nicht Dornröschen, auch wenn sich diese Vermittlungsformen und Inhalte verändert haben, hat das moderne Medienmärchen mit ihrem Vorgänger, dem klassischen Zaubermärchen, noch sehr viel gemeinsam. Es hat sehr viel davon übernommen. Beide Erzählgattungen, das Zaubermärchen und das Medienmärchen, beide leben von der Überwindung schwer bezwingbarer Hindernisse, vom Kampf gegen mächtige Gegner, von durch Kraft, List oder Entschlossenheit errungenen Siegen. Und wie in Zaubermärchen wird hier dem Publikum Helden präsentiert, die diese Taten vollbringen. Nicht alle Kinder kennen heute König Drosselbart oder Hansen Glück oder den Bruder Lustig, aber fast alle wissen, wer Boris Becker ist oder Jan Ullrich oder Oliver Kahn. Ja, jetzt könnten Sie sagen, naja, das mag ja alles stimmen, die mögen bekannt sein und das sind übrigens auch wirklich tolle Typen, aber was hat das bitte mit dem Thema Märchenhelden zu tun? Wodurch jeder weiß, dass es den König Drosselbart nicht gibt, den Boris Becker aber, samt dunkelhäutiger Ex-Frau, Steuerprobleme und einem übrigens auf wundersame Weise erzeugten Kind, dass es den wirklich gibt. Naja, also sicherlich gibt es einen real existierenden Tennisspieler namens Boris Becker. In diesem Fall sind die Begebenheiten nicht völlig frei erfunden, wie das im Zaubermärchen der Fall ist. Die Frage ist aber, ob es den Boris Becker, den uns die Medien präsentieren, ob es diesen wirklich gibt. Ob er nicht wie andere Medienidole auch, ob er nicht auch einfach ein moderner Märchenheld ist, ein stereotype Kunstfigur, ein Konstrukt, eine Erfindung, also heute sagt man Fake dazu. Ein Fake mit einer bestimmten Funktion. Spitzenathleten, wie andere populäre Helden der heutigen Medienwelt, haben mit den Helden im Zaubermärchen vieles gemeinsam. Wie früher die Märchenhelden sind die Sportidole Leitfiguren und Wegweiser. Sie sind Gestalten, die unsere Träume verwirklichen können. Sie zeigen übrigens auch eine fast wundersame Kraft und eine geradezu märchenhafte Unverwundbarkeit. Ich weiß nicht, ob das Ihnen auch gefallen ist, was die Fußballspieler manchmal einstecken können, dann springen sie wieder auf. Also ich musste dann für 3 Monate ins Krankenhaus. Sie scheinen auch unverwundbar zu sein. Und die Frage ist, welche Eigenschaft verdanken Sie diese Kraft und auch Ihre Erfolgssiege? Sind das übernatürliche Mittel? Sind das etwa wirklich die Tugend, die märchenhafte Tugenden eines Helden? Oder bedarf ein Medienheld einfach andere Qualitäten? Ich zitiere. Spitzensportler zeigen, zu welchen Leistungen Menschen fähig sind. An ihrem Beispiel können sich viele aufrichten. Mit ihnen verwirklichen scheinbar die eigenen ungelebten Träume und Wünsche. Das schreibt Heidi Schüler, eine ehemalige Leichtathletin, die Anfang der 70er Jahre eine der populärsten, wenn nicht das populärste Sportidol, nicht nur in Deutschland, Sportidol war. Und aus ihrem Bericht, dem Titel Auf dem Treppchen, habe ich die kommende Ausführungen gestützt und werde im folgenden Vortragsteil, wir haben noch vielleicht 10 Minuten, werde ich daraus zitieren. Mit Träumen und Wünschen, so Heidi Schüler, also die Träume und Wünsche, die man an den Helden ausleben will. Damit ist allerdings nicht die Beseitigung etwaiger Defizite im Tennisspielen oder in der Hürdetechnik gemeint, sondern der imaginierte Besitz besonders ausgeprägter elementärer Eigenschaften. Leistungsbereitschaft und Mut, Disziplin und Fleiß, Energie und Charakter. Doch nicht jeder Sieger kann das Identifikationsbedürfnis des Publikums befriedigen. Die Leistung allein macht noch kein Sportidol aus. Es müssen noch andere Voraussetzungen hinzukommen. Und Heidi Schüler führt aus, was das für Voraussetzungen sind. Das ist ganz einfach die Medientauglichkeit. Das heißt, es reicht nicht, dass Sie ein Spitzensportler sind. Sie müssen noch sich gut verkaufen können. Dazu gehört, dass Sie eine gute Story haben, dass die Medien auf Sie aufmerksam werden, dass Sie für Werbeträger interessant sind, sodass man also die Einschaltquoten errechnet, daraus errechnet man die Werbeeinnahme und dass die sportliche Leistung ist nur dann interessant, wenn man sie von diesen Werbespots umrahmen kann. Sonst möchte das das Fernsehen nicht zeigen, weil es verdient sonst nicht daran. Heidi Schüler, die übrigens einige Rekorde und Meisterschaften aufzuweisen hatte, ist weniger durch ihre Wettkampfleistungen in die Sportanalen eingegangen, als vielmehr durch einen kurzen Medienauftritt im Münchner Olympiastadion im Jahre 1972. Sie haben bestimmt, sind zu jung, um sich an diese Olympiade zu erinnern, aber vielleicht haben Sie den Film gesehen. Erinnern Sie sich, dass bei dieser Olympiade 1972 in München auch ein schreckliches Attentat stattgefunden hat, in dem die israelische Mannschaft erstmal als Geiseln genommen wurde und dann sind die meisten auch noch ermordet worden. Aber bei dem Beginn dieser Olympiade, die erste Olympiade in der Bundesrepublik, was besonders wichtig war, es gab schon eine in Deutschland, aber das war 36 im Dritten Reich, also bei der ersten Olympiade in der Bundesrepublik trat in der Person von Heidi Schüler erstmal eine Frau vors Mikrofon, um stellvertretend für alle anderen Athleten die olympische Eidesformel zu sprechen. Sie war jung, erfolgreich, sie hatte ein unglaublich schönes Lächeln. Sie erklärt auch, wie sie zu diesem Lächeln kam. Sie war gerade verliebt. Und dieses Lächeln ging dann um die Welt. Sie war eine perfekte Symbolfigur, um die junge Bundesrepublik nach außen zu vertreten und auch um ihre frische, selbstbewusste Aufgeklärtheit zu demonstrieren. Und das ist nicht unwichtig, welches Jahr und welche Periode in Deutschland es war. Aber zunächst, was Heidi Schüler über Sportler ihrer Art schreibt. Wir Spitzensportler waren Leistungstiere. Wir suchten die persönliche Herausforderung, die Leistungsgrenze und akzeptierten überkommene Regeln samt trainerliche Obrigkeit. Das machte uns sowohl politisch als auch kommerziell brauchbar. Diese starren Regeln sind dieselben Regeln wie in einem Märchen. Das heißt, ein Held bricht nicht aus dem erzählerischen Muster heraus. Von der Öffentlichkeit und der Medien gehätschelt, wurden Sportlerinnen wie Heidi Schüler als neuer Frauentyp stilisiert. Das heißt, sie waren die perfekten Aushängeschilder einer aufgeschlossenen, leistungsbereiten Gesellschaft. Und was sie auch besonders interessant machte, sie haben sich sehr deutlich unterschieden von den derben, drahtigen, also Sie erinnern sich bestimmt noch daran und Sie vielleicht auch, und Sie auch, weiß nicht, Sie haben das vielleicht weniger in Erinnerung, diese DDR-Sportlerin, die unglaublich männlich, irgendwie uncharmant, unweiblich erschienen. Figuren wie Heidi Schüler waren die perfekte Gegensatz dazu. Hier könnte man auch von zwei verschiedenen semantischen Bereichen sprechen. Und Heidi Schüler stand symbolisch für den Bereich Überlegenheit der westlichen Lebensart. Das war also die politische Benutzung. Sie sagt dazu, es war die Fortsetzung des Kalten Krieges mit Systemikonen in Turnhosen und Spikes. Hier, so Heidi Schüler, begann die mediale Vergewaltigung, schleichend, fast unmerklich. Das heißt, sie merkte gar nicht, dass sie für einen politischen Zweck benutzt würde. Neben dieser politischen Funktionalisierung würde die Spitzensportler nach Heidi Schülers Eigenaussage zu, ich zitiere, Athleten der Kommerzialisierung, zu willfährigen Figuren im Spiel der großen Globalisierer von IOC, also das Olympische Komitee, und ihrer weltweiten Vermarktungsstrategie. Wir 72er waren Auslaufmodelle, die letzten Amateure. Denn die Olympiade in München würde wegweisend. Als man sich nach dem schrecklichen Attentat auf die israelische Mannschaft dem Diktat von Quoten und den Übertragungsrechten beugte und die friedlichen Spiele trotz der Tragödie fortsetzte, war die Richtung endgültig klar. The game must go on. Und sie sagt, die Regel dieser Spiele, das Game, ist the winner takes it all. Genauer gesagt, wer ist hier der Gewinner? Das sind die Medien, das sind nicht die Sportler. Der eigentliche Sieger ist, sind die Medien. Heidi Schüler ist aus diesem festen Schema des märchenhaften Erfolgs, sie war sehr erfolgreich, also, aber der Erfolg war nicht so wichtig, wie, sie war vor allem auf der Medienebene großartig und sie ist dem festen Schema des Märchenerfolgs nicht gefolgt. Sie stieg noch im selben Jahr, also im Jahr 72, auf den Höhepunkt ihres Erfolgs, stieg sie aus dem Leistungssport aus. Sie sagt nicht, weil sie grundsätzlich etwas gegen den Kommerz gehabt hätte, sondern weil sie sich nicht instrumentalisieren lassen wollte. Sie wollte sich nicht reduzieren lassen auf eine Funktion. Ich zitiere, ich möchte die Regeln und Absichten kennen, die das Spiel bestimmen, um selbst entscheiden zu können, ob ich unter diesen Bedingungen mitspiele. Also, wie Sie sehen, Heidi Schüler ist kein Held, aber nachdem wir so lange über Helden gesprochen haben, dachte ich, vielleicht mal als Abwechslung. Übrigens, sehr bald nachdem sie nach ihrem Rückzug aus dem Leistungssport ist Heidi Schüler von dem Bildschirm und damit auch aus dem Bewusstsein des Publikums verschwunden. Sie wurde sehr schnell von anderen Helden, Sportidolen ersetzt, die ihre Rolle sehr gerne übernommen haben und zum Ansporn und Vorzeigefiguren einer leistungsbereiten Gesellschaft wurden. Heute erinnern sich sehr wenige noch an Heidi Schüler. Diesen wenigen bietet sie aber das Beispiel einer Leitfigur, die aus dem vorgegebenen Muster ausgebrochen ist. Sie hat sich gegen das Heldsein samt dazugehörige Stereotypenfunktionen entschieden. und diesem Hellsein das Schicksal eines Menschen vorgezogen, samt dazugehörige individuelle Entscheidungsfreiheit. Denn das, was ein Held nicht hat, ist ein Helden in Märchen, kann sich nicht frei entscheiden, ob er so oder er muss so vorgehen, wie es der Handlungsgang verlangt. Und wie gesagt, Heidi Schüler ist offensichtlich keine Heldin, vielleicht ist sie aber trotzdem ein Vorbild. Und wenn ich mir jetzt genau überlege, ich glaube, dass sie mich irgendwie auch an eine Märchenfigur erinnert. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich denke, es wird aber bestimmt ein, zwei Fragen geben. Oder wie ich das meine. Oder auch Anmerkungen. Vielleicht kann auch jemand
auch merken. Auch Proteste. Sie können auch dem widersprechen, natürlich. Das wäre mir sehr angenehm. Dann können wir streiten.
Nochmal zurück zu den Zaubermärchen. Es sagt ja, der Held, die Rolle des Helden, können ganz verschiedene Figuren einnehmen. Prinz, Bauer, Handwerker. Gibt es auch Frauen, die diese Rolle einnehmen?
Ja. Also Held habe ich jetzt, ich weiß, es ist politisch korrekt natürlich von Helden und Heldinnen zu sprechen. Ich habe das jetzt als allgemein Begriff benutzt, wobei es gibt natürlich mehr, es gibt auch, ich wollte jetzt nicht alle Details der Heldenfigur hier Ihnen zumuten. Man kann Helden in passive und aktive Figuren einteilen. Dornröschen ist ein Titelheldin und eigentlich die Hauptfigur in dem Märchen. Und die Frage ist sie eine Heldin? Sie ist mehr das Objekt, an dem sich die Aktion des Helden vollzieht. Also es gibt aber auch aktive Heldinnenfiguren, also Schwester, die ihre in den Sieben Schwänen zum Beispiel, da ist ein sehr tapferes Mädchen, das ist die Geschichte von verwünschten Brüdern, von einer bösen Stiefmutter, die eine Hexe ist, werden sieben Kinder verfolgt, sechs davon sind Jungs und die verwandelt sie in Schwäne, in anderen Märchen sind das Raben. Um sie zu befreien, muss ihre jüngste Schwester schweigen. Und da werden ihr also die schrecklichsten Sachen unterstellt, dass sie die eigenen Kinder aufgefressen hat. Sie macht den Mund nicht auf und erst auf dem Scheiterhaufen, als sie schon verbrannt werden soll, sind genau die sechs oder sieben Jahre rum, denn sie schweigen sollte und dann kommen ihre Brüder. Und dann kann sie sprechen und die verwandeln sich in Prinzen. Also das ist doch, es gibt natürlich auch weibliche Heldenfiguren, wie im Leben übrigens auch. Ich habe vorher gesagt, also die Zahl 31 Funktionen gilt für die Sammlung russischer Helden, russischer Märchen, die Wladimir Propp untersucht hat. Weil es ist nicht das Wichtigste an seiner Theorie. Das Wichtigste ist nicht, dass es, ob das 29 oder 35, wenn Sie jetzt Grimmsche Märchen oder Perrault, also französische Märchen nehmen, werden Sie vielleicht einen anderen Typ von Funktion finden, vielleicht auch eine andere Zahl, sie kann geringer oder höher ausfallen. Wichtig daran ist einfach, dass sich die meisten Aktionen auf einen Grundtyp von Funktion reduzieren lässt. Die Zahl ist nicht so bedeutsam. Lauter bitte. Komplexere Handlungen, also in der modernen Prosa, das was, sogar auch im Kunstmärchen, haben Sie schon Ansätze dafür, die sich nicht so ohne weiteres auf, das heißt, weil das wirklich individuell erfundene Geschichten sind nicht. Wissen Sie, was es rechtfertigt, dass in Märchen diese Funktionen so reduziert sind? Sie sind mündlich überliefert. Bei der mündlichen Überlieferung kam es sehr darauf an, dass man dem Schema treu geblieben ist. Und einer der Brüder Grimm erwähnt, also er hat meistens seine Quellen nicht besonders hervorgestellt, aber da ist eine Bäuerin, 50 Jahre alt ungefähr, Frau Viehmann oder sowas, und er lobt ausdrücklich die Tatsache, dass sie sehr, sehr treu dem klassischen Schema treu bleibt, dass sie sich nicht widerspricht und wenn, dann korrigiert sie so, dass also auch wenn sie mehrmals dieselbe Geschichte erzählt, sie bleibt dem Muster treu. Das war sehr wichtig, weil man auch damit meinte, eine bestimmte Weisheit zu vermitteln. Es gehört dazu. Es gehört dazu. Das heißt, es ist auch heute nicht wichtig bei den. Es gibt noch andere Helden, von denen ich heute nicht gesprochen habe. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle Helden Stereotype Abziehbilder sind. Das gilt nur für. Es gilt für Helden, die ersetzt werden können durch andere. Es gibt natürlich sowohl in der Literatur wie im realen Leben Menschen. Jetzt fällt mir spontan jemand wie Janusz Korczak ein. Janusz Korczak war ein polnischer Arzt, Kinderarzt und Pädagoge, der sehr, sehr bekannt war. Deswegen haben ihn, und er war Leiter, unter anderem hatte ein Waisenkind, ein Waisenhaus geleitet, ein jüdisches Waisenhaus. Und als die Kinder abtransportiert wurden auf dem Weg nach Auschwitz, hat man sich nicht getraut, Korczak mitzunehmen. Er war weltweit bekannte Figur. Korczak hat es vorgezogen, mit den Kindern zu gehen. Er ist auch umgekommen in Auschwitz. Zum Beispiel, das sind Helden, die nicht beliebig ersetzt werden können. Und sie haben ähnliche Beispiele in der Literatur. Ich würde gerne Ihnen eine Frage stellen. Ich weiß nicht, ob Sie, vielleicht haben einige von Ihnen die Weltmeisterschaften verfolgt. Erinnern Sie sich an das Spiel, in dem sie, also Frankreich gegen Italien, hat das jemand gesehen? Ja, das Endspiel. Und wenn Sie sich an dieses, ich habe das Spiel damals auch natürlich verfolgt, und erinnere mich noch an die Bestürzung, erinnern Sie sich an Zidane, der einem italienischen Spieler mit dem Kopf gegen die Brust schlägt. Zidane ist natürlich die Heldenfigur. Er war, glaube ich, kurz davor vom Papst kanonisiert zu werden. Also eine der repräsentativsten und bekanntesten Medienidole. Meine Frage an Sie, wenn Sie sich an diese Szene erinnern, also erinnern Sie sich daran? Ja, nein. Wer erinnert sich nicht an die Szene? Gut, Sie haben das Spiel nicht gesehen. Wer erinnert sich an die Szene? Na, also.
Erinnert euch noch an das Ergebnis? Eben nicht. Oh. Was hängen bleibt?
Ist interessant. Naja, also die Franzosen haben verloren. Der Held ist. Ah nein, das will ich jetzt nicht. Ich wollte jetzt die Frage an Sie stellen, ob Sie in Anschluss an diesen Vortrag die Gäste von Zidane interpretieren. Sie können das gerne auch unter sich besprechen oder mit uns, also dass wir das gemeinsam. Wie würden Sie ausgehend von, mir geht es schon darum, dass natürlich geht es bei solchen Vorträgen darum, dass Sie vielleicht etwas davon mitnehmen, was Ihnen hilft, andere Geschichten, Bilder, jede Form von Erzählung und Sportberichte sind Erzählungen, dass Sie das auch einfach vielleicht etwas mit einem gewissen Abstand interpretieren, deuten können. Gibt es Gegenmeinungen? Also ich habe mir das Spiel mit ein paar Kulturwissenschaftlern zufällig, habe ich dieses Spiel... ja, also es war ziemlich lustig. Also gut, ich sage es auch noch genauer. Ich habe das mit dem Hans-Magnus Enzensberger, also bei denen, die machen, das Komische war, dass er sich wirklich nicht für Fußball interessiert, aber sie haben manchmal gerne so kollektive Erlebnisse, deswegen haben wir das mit Enzensberger gesehen, mit ein paar anderen Leuten, 12 Leute, darunter auch der Rüdiger Safranski, den Sie vielleicht aus dem philosophischen Quartett kennen. Also Safranski ist ein absoluter Fußballkenner.
Jetzt kaufe ich seine Bücher.
Ja, ich war ganz erstaunt. Und nach diesem Spiel war natürlich das Thema, was ist jetzt genau passiert? Und es ging auch sehr stark um den Heldenmythos, der da durchbrochen worden. Wobei es gab, wir waren uns nicht, ich habe Ihnen gesagt, diese erzähltheoretischen Ansätze haben nie eine absolute Gültigkeit. Es gab eine Diskussion, man hat sich nicht darauf geeinigt, ob er dadurch aus der Heldenrolle ausgebrochen ist oder ob er sie nicht auf einen höheren Grad katapultiert hat. Zwar er ist aus dem Schema so Stereotype Zaubermärchenheld ausgebrochen, um ein mythischer, tragischer Held zu werden. Und die Theorie von Safranski zum Beispiel war, jetzt ist er unsterblich geworden, weil diese Stereotype Märchen, die vergisst man. Wenn er gewonnen hätte, man hätte sich gefreut, aber wer hätte sich später daran erinnert? Dadurch, dass er auf dem Höhepunkt seiner Karriere, bei dem entscheidenden Spiel, und alle waren sich einig, dass die Franzosen natürlich wegen dieser eine Geste verloren haben, dass er auf das Höchste verzichtet, also damit wäre er wirklich in Olymp aufgegangen. Eine der Theorien war, das war ihm zu wenig. Dass er hat die Unsterblichkeit gewählt. An diese Szene werden sich alle Fußballfans immer erinnern. Weil das ein solcher Schock war, wenn sich ein Held nicht so verhält, wie man das von ihnen erwartet. Und bei Zidane könnte man davon ausgehen, dass er ein sehr, sehr disziplinierter, beherrschter Spieler ist. Er war immer wieder in den Medien, auch für die Eleganz seines Spiels, er hat sehr, so gut wie nie gefoult. Deswegen war das diese Frage, was hat ihn dazu getrieben, die Selbstbeherrschung zu verlieren, die er sonst nie verloren hat, auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Da hinten war... Ja, wissen Sie, jeder Spieler bekommt natürlich im Laufe seiner Karriere irgendwann die rote Karte und Zidane war mehr als alle anderen Spieler immer Provokationen ausgesetzt, also als Hauptstürmer. Er hatte ja ständig Leute, die an sein T-Shirt zupften. Also das war kein Typ, denn dass dieses Gezupfe am T-Shirt, wenn er das nicht ertragen hätte, wäre er nie zu dem geworden, was er ist. Und vielleicht hat er schon ab und zu ein bisschen energischer sich abgeschüttelt, aber in so einem Moment, und er wusste natürlich, was er hatte, es war keine Affekthandlung, er war ja schon ein paar Schritte zurück, ja.
Wobei die Heldenstory genau da beginnt, dass es ein Geheimnis bleibt. Wir wissen nicht, was Materazzi gesagt hat. Wir wissen nicht, was sie dann gehört hat. Wir wissen nicht, was sie gedacht hat. Man kann die Szene 100-mal angucken. Wir haben es gemacht. Und es gibt keine Erklärung, die aus dem dann herauskommt, sodass immer ein Rest von Spekulation bleibt und genau das macht die Sache interessant.
Das macht sie zu einem Mythos. Also hier sind wir in die Kategorie, in dem aus dem Märchen ausgebrochen wird, um in den Mythos, aber das wäre das Thema für einen anderen Vortrag. Ja, ich denke, das mit dem Geheimnis, das wäre ein gutes Schlusswort. Das, was einen Stereotypenhelden von echten individuell aufgeladen Helden unterscheidet, ist vielleicht, dass diese zweite, höhere, mythische Kategorie auch ein Geheimnis hat, was die Märchenhelden nicht haben können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.